Jesus, wir erheben dich und wir wollen von dir hören, auch was du zu sagen hast über unser Zusammenleben, über die Generationen. Und danke, dass du so viele verschiedene Menschen von so vielen verschiedenen Altersgruppen hier bei uns auch versammelt hast. Und danke, dass du mit jedem Einzelnen von uns etwas vorhast. Danke, dass wir voneinander lernen dürfen. Danke für deinen Geist, dass du gegenwärtig bist. Und danke, dass du derjenige bist, der uns lehrst. Amen. Ja, ich habe für meine Predigt das Thema Gott der Generationen ausgewählt. Ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Und ich habe sehr viele Lieblingsthemen. Und es ist immer gut, wenn man ein Predigtthema sucht, wenn man viele Themen zur Auswahl hat, die man, über die man reden kann und über die man gerne redet. Ich bin sehr froh, dass Ina diese Textlesung, diese paar Verse aus Timotheus ausgewählt hat. Weil im Timotheus lesen wir viele, viele Dinge, die über unser Zusammenleben berichten und wie unser Zusammenleben aussehen sollte, auch speziell in der Gemeinde. Und es steht auch einiges drin über das Zusammenleben von älteren und jüngeren Generationen. Und ich habe meine Predigt aufgeteilt in zwei verschiedene Teile. Der erste ist eher so alttestamentlich lastig. Und der zweite Teil ist mehr so unsere Zeit. Wie wenden wir das heutzutage an? Und habe mir da auch einige Hinweise aus der Soziologie geholt. Und wir werden da gleich näher eintauchen. Wenn ich die Präsentation kann. Ja, noch eins weiter. Also, ich schaue mir gern zu einem Thema die ganze Bibel an und suche mir raus, was sagt die Bibel zu einem gewissen Thema. Und das habe ich mir auch bei dem Thema Generationen gedacht, das zu machen. Und ich habe mir angesehen, wie verwendet die Bibel das Wort Generationen. Es gibt ja eigentlich verschiedenste Ausdrucksformen oder Anwendungen vom Bereich Generationen. Und einer davon ist zum Beispiel eine Zeitspanne. Die Bibel berichtet von einer Generation, von einer Zeitspanne. Zum Beispiel in der Zeit von Abraham war eine Generation circa 100 Jahre. Das lesen wir aus verschiedensten Bibelstellen heraus. Das heißt, in der Zeit von Abraham war eine Generation eigentlich viel länger wie zu unserer Zeit. In der Zeit von Mose war eine Generation circa 40 Jahre. Die Bibel berichtet uns von einer Generation, die in der Wüste sterben hat müssen, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Und das waren circa 40 Jahre. Die Bibel berichtet auch, dass eine Generation in seiner Zeit bedeutet. Zum Beispiel beim Noah, da werden wir später noch genaueres sehen. Die Bibel beschreibt uns, dass er gerecht war in seiner Zeit oder in seiner Generation. Da gibt es verschiedene Übersetzungsformen. Auch sagt die Bibel, dass Generation auch alle beinhaltet, die in seiner Zeitspanne gelebt haben, zum Beispiel. In seiner Zeitspanne, also in der Zeitspanne von einer gewissen Person. Zum Beispiel bei Josef war es so, da übersetzt die Bibel, und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation, also alle, die in dieser Zeit gelebt haben. Die Bibel sagt uns aber auch, dass es zum Beispiel Vor- und Nachfahren in dem Generationenbegriff inbegriffen sind. Die Elberfelder Bibel übersetzt das als Generationenfolge. Zum Beispiel bei Abraham steht, dass Abraham Gottes Bund halten soll und alle Generationen nach ihm. Oder bei Josef lesen wir von einer Generationenfolge, die von Jakob bis nach Josef hinuntergeht. Oder auch im Neuen Testament, bei Jesus, lesen wir, dass es eine Generationenfolge gegeben hat von Abraham bis zu Jesus runter. Und ein fünfter Verwendungsbegriff ist Gottes Volk. Die Lutherbibel oder auch die Elberfelder Bibel übersetzt das als Geschlecht. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 24, Dieses Volk oder auch Geschlecht oder Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das berichtet über die Endzeit. Oder auch Petrus schreibt im Petrusbrief im 1. Ihr aber seid ein auserwähltes Volk oder ein auserwähltes Geschlecht oder eine auserwählte Generation. Wir sehen schon, dieser Begriff hat eine unglaubliche Spannbreite. Und im Alten Testament wird sehr viel über die verschiedenen Generationen berichtet. Und ich habe mir jetzt zwei Menschen aus dem Alten Testament herausgegriffen, den Noah und den Abraham. Die nächste Folie. Im 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 9, lesen wir, dass Noah ein gerechter Mann war. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen oder seiner Generation. Und dann lesen wir weiter, Noah lebte mit Gott. Das ist die Einführung in die Geschichte von Noah. Wir wissen nicht sehr viel, wie das Leben von Noah vor dem Bericht in der Bibel ausgesehen hat. Wir wissen nur, dass Noah als gerechter Mann beschrieben wird und dass er als untadelig beschrieben wird. Untadelig unter seinen Zeitgenossen. Und da ist mir dann etwas aufgefallen. Was bedeutet das? Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen oder in seiner Generation. Es kann unter Umständen bedeuten, dass Noah unter heutigen Standards vielleicht gar nicht so untadelig ausgesehen hat oder ausgesehen hätte oder so gerecht. Es steht genau da, dass er untadelig war in seiner Zeit, in seiner Generation. Und wir müssen da im Hinterkopf behalten, Noahs Generation war eine schlechte Generation. Wir lesen das in der Bibel, dass die Menschen verdorben waren. Also die ganze Menschheit hat sich von Gott abgewandt und hat unglaublich grausame Dinge getan. Das heißt, wie kann ein Mensch in dieser Generation untadelig leben? Und wir lesen, dass Noah lebte mit Gott und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Er hat versucht, von ganzem Herzen mit Gott zu leben. Er hat versucht, dieses Leben in dieser Zeit, wo es sehr, sehr schlimm war, so gut es geht, mit Gott zu leben. Und Gott hat auch seine Geschichte geschrieben mit Noah. Und wir müssen im Hinterkopf behalten, dass zu dieser Zeit war noch kein einziges Buch der Bibel geschrieben. Als Noah auf der Erde war, haben wir zumindest noch keinen biblischen Hintergrund. Die Leute haben nur mündliche Überlieferungen von eventueller Zeit des Paradieses noch gehabt. Aber grundsätzlich war die Generation Noahs eine gottlose Generation. Sie haben Gott nicht mehr gekannt. Und dasselbe müssen wir auch in Bezug auf Abrahams Leben beachten. Abraham, so wissen wir aus Josua 24, kommt aus einer Familie von Götzendienern. Abraham ist aus keiner christlichen Familie entstammen. Abraham war aus einer Familie von Götzendienern. Das heißt, die haben Gott wahrscheinlich gar nicht gekannt, den Gott, den wir jetzt kennen. Und Abraham musste Schritt für Schritt lernen, Gott in seiner Generation nachzufolgen. Und Gott hat seinen Weg gemacht mit Abraham. Und da können wir auch eine Brücke zu letzter Woche schlagen, wo Peter über diese unglaublich verstörende Geschichte berichtet hat, von Abraham, wo Gott gesagt hat, er soll seinen Sohn Isaak opfern und dann im letzten Moment auch das verhindert hat, weil Gott ja eigentlich keine Kinderopfer will. Und das müssen wir da auch irgendwie im Hinterkopf halten. Es gibt Hinweise, dass zu dieser Zeit es in dieser Kultur auch Menschenopfer gegeben hat. Zumindest 400 Jahre später berichtet die Bibel, dass die Völker von Kanaan auch oftmals kleine Kinder geopfert haben. Unglaublich grausam und unglaublich gottlos. Und so sehen wir schon, dass diese Generation eigentlich Gott unbedingt gebraucht hätte. Aber sie hat sich nicht an Gott gewandt. Und das kann ein Grund sein, warum Abraham eventuell gar nicht protestiert hat gegen Gott. Weil es in dieser Generation eventuell auch normal gewesen sein könnte. Also wir sehen schon, das sind ganz andere Zustände, als wir es erleben. Und wir haben eben das große Vorrecht, dass wir schon als Gesellschaft auf biblische Werte unsere Gesellschaft aufgebaut haben und daher diese Zeit auch gar nicht miterleben müssen. Und wir können Gott danken, dass wir das nicht miterleben müssen. Aber es gibt Länder auf dieser Welt, wo wo es ganz anders aussieht wie bei uns. Wenn ich jetzt denke, Mittlerer Osten, und da geht es einfach, da passieren Dinge, die wir so gar nicht verstehen können, weil es so weit von unserer Welt eigentlich entfernt ist. Und genauso müssen wir auch schauen, wenn wir die alttestamentlichen Geschichten lesen, dass das war eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Generation, ganz anderes Verhalten. Und darum ist es oft so schwierig, diese Geschichten zu verstehen. Aber was mir das Ganze sagt, ist, dass Gott nicht alle über einen Kamm schert. Und ich habe euch einen kleinen Cartoon mitgebracht, der das Ganze veranschaulichen soll. Also da steht, um eine faire Auswahl treffen zu können, muss jeder die gleiche Prüfung bestehen. Klettern Sie auf diesen Baum. Und das sind also verschiedene Tiere, und wir wissen, dass ein Elefant nicht auf Bäume klettern kann. Und ich denke, genauso macht das Gott bei uns. Er geht nicht vor nach dem Prinzip, alle sollen das Gleiche können. Weil wir eben alle aus verschiedenen Hintergründen kommen, genauso wie Noah aus einem anderen Hintergrund kam und Abraham aus einem anderen Hintergrund kam und Gott genau seine Schritte mit dieser Person gegangen ist. Er hat sich auf diese Person eingelassen, auch auf die Geschichte von der Person, und hat dann aus dieser Geschichte seine Geschichte weitergeschrieben mit der Person. Und ich denke, dass Gott das auch bei uns in jedem von unserem Leben so macht. Egal wo wir herkommen, egal ob wir schon mal von Gott gehört haben, ob wir noch nie von Gott gehört haben. Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Wenn wir es so machen wie Noah, wenn wir mit Gott leben und mit offenem Herzen ihm begegnen und uns auch von ihm leiten lassen und in unser Leben sprechen lassen. Gott handelt nicht nach dem Prinzip One Size Fits All, also eine Größe für alle. Er lässt sich genau auf unser Leben ein und er kann unser Leben zum Ziel bringen, und er wird es auch zum Ziel bringen, wenn wir mit Gott leben, genauso wie es Noah getan hat und genauso wie es Abraham getan hat. Und Gott hat Abrahams Glauben und seine Treue zu ihm und seine auch Lernwilligkeit benutzt, um dann die Geschichte weiterzuschreiben und den Erlöser Jesus dann später aus dieser Geschichte hervorzubringen. Und das macht mir unglaublich viel Mut. Ein weiterer Aspekt im Alten Testament finden wir in dem Ausdruck der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe mir dann gedacht, warum beschreibt sich Gott so? Warum hat er da drei Generationen, die er da in seinem Namen im Prinzip reinlegt? Er beschreibt sich selbst als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das habe ich sehr interessant gefunden, dass Gott in jeder dieser drei Generationen seine Versprechen wiederholt. Er hat nicht nur Abraham das Versprechen gegeben, eine große Nation aus ihm hervorzubringen, sondern auch Isaak und auch Jakob. Das könnte der Grund sein, warum er dann sich selbst als der Gott von diesen drei Männern beschreibt, weil er eben seine Versprechen da fortgeführt hat in diesen drei Generationen. Und das zeigt mir auch, dass Gott mitgeht mit den Generationen, auch in unserer Familie zum Beispiel. Und das zeigt mir aber auch, dass jede Generation ihre eigenen Erfahrungen mit Gott machen muss. Wir können nicht auf den Erfahrungen von unseren Eltern sitzen bleiben. Wir sollen zwar darauf aufbauen, aber wir müssen unsere eigenen Erfahrungen mit Gott machen. Und leider sehen wir da im Alten Testament, dass das oftmals nicht passiert ist. Dass die Generationen eigentlich sich verlassen haben auf das, was Gott früher gemacht hat, und aber nicht ihre eigenen Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Nächstes. Die Bibel beschreibt uns oft, dass wir von Generation zu Generation die Güte Gottes weitertragen sollen. Wir sollen die Werke und mächtigen Taten von Generation zu Generation weitertragen. Jede Generation soll ihren Kindern von diesen Werken, von deinen Werken erzählen. Und Gott sagt es immer und immer wieder im Alten Testament. Immer und immer wieder, die Generationen sollen einander erzählen, was Gott gemacht hat. Und ich denke, dass das etwas auch sehr Wichtiges ist für uns, dass wir immer wieder erzählen von dem, was Gott gemacht hat. In unseren Familien, in unseren, mit vielleicht den Kindern, die wir haben. Damit sie in diesem lebendigen Glauben aufwachsen können und damit sie sehen, Gott bewirkt etwas. Wir haben Gott erlebt. Und das macht etwas mit den Generationen, die nach uns kommen. Und in der Bibel sehen wir auch die Negativbeispiele. Oftmals lesen wir, dass Israel einen Retter, irgendeinen Richter zum Beispiel im Buch der Richter, bekommen hat, der das Volk durch Gottes Hilfe erlöst hat von irgendwelchen feindlichen Nationen. Und dann eine Generation später oder zwei Generationen später haben sie Gott total vergessen und der gleiche Schmassel fängt von vorne wieder an. Und Gott muss wieder jemanden schicken, der das Volk errettet. Also wir sehen auch diese Negativbeispiele in der Bibel. Und das finde ich eben so super, dass Gott da nicht irgendwie das Ganze schön redet, sondern dass er uns ganz genau zeigt, wenn wir es nicht machen, dann kann es für die Generationen später auch schwerwiegende Folgen haben. Und da haben wir auch eine Verantwortung. So, wie sieht das jetzt in unserer Zeit aus? Kommen wir zum zweiten Teil. Wie ich am Anfang schon angemerkt habe, Generation in unserer Gesellschaft ist eher ein kürzerer Zeitraum. Wir reden von circa 25 Jahren im Normalfall, wenn wir von einer Generation reden. Und in unserer Zeit verändert sich die Gesellschaft massiv und ich glaube, das bekommen wir alle mit, dass es immer schneller geht und dass sich die Gesellschaftsentwicklung eigentlich immer schneller vorwärts bewegt. Und das führt zwangsweise zu Konflikten. Wir spüren das auch in unseren Gemeinden, in den Kirchen, dass sich die Generationen eigentlich so schnell verändern und die Gesellschaft so schnell verändert, dass es immer wieder zu Konflikten kommt. Ganz praktisch auch, wie beten wir? Da haben oft die Jüngeren ganz andere Ansichten als die Älteren oder auch ganz andere Einstellungen dazu. Oder zum Beispiel typisches Beispiel Lobpreis. Ist immer wieder, ja, wie sollen wir jetzt, welche Lieder sollen wir spielen, eher die moderneren oder eher die älteren. Und da gibt es immer wieder Spannungen. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Weil sich eben alles so schnell verändert, ist es sehr schwer, Schritt zu halten. Und um unsere Gesellschaftsentwicklungen auch besser zu verstehen, kann es hilfreich sein, wenn wir uns die Altersgruppen ein bisschen ansehen. Und wie gesagt, die Soziologie und Generationenforschung hat da ein paar Modelle entwickelt, speziell seit dem Zweiten Weltkrieg, und sich die Generationen angesehen und sie auch die Veränderung. Im deutschsprachigen Raum hat der Soziologe Karl Mannheim 1928 den Begriff Generation so definiert, dass es als Menschengruppe, die gemeinsame Erlebnisse hatten oder haben und die von gleichen prägenden Erlebnissen definiert sind. Also lasst uns ein paar dieser Generationen ansehen. Und ganz wichtig, wenn wir so Verallgemeinerungen oder so große Statistiken haben, nicht jeder wird dasselbe erlebt haben. Es kommt darauf an, wo man her ist. Zum Beispiel im Osten von Europa schaut das ganz anders so aus wie bei uns im Westen, weil eben da durch den Kommunismus sehr viele von den Gesellschaftsentwicklungen aufgehalten wurden. Aber es soll uns einfach zeigen, dass es eine Entwicklung gibt. Und als ich das erste Mal so eben durchstudiert habe, ist mir sehr vieles klar geworden, auch in Bezug auf meine Familie zum Beispiel, auf meine Großeltern, warum sie sich wie verhalten. Und es hat mir geholfen, auch einfach gnädiger mit anderen Menschen umzugehen und auf andere Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören und auch zu fragen, ja warum, wie war das in eurer Kindheit? Warum ist das für euch so wichtig zum Beispiel? Und lasst uns da einfach mal das durchsehen und ich hoffe, dass es den einen oder anderen auch hilft. Und vielleicht erkennt der eine oder andere auch einige der Prägungen in seinem eigenen Leben, die eben die Gesellschaft durchgemacht hat und die auf uns alle natürlich wirkt, weil wir alle in einer Gesellschaft leben. Erster Punkt, also der Zeitraum von 1927 bis 1945, das ist der Geburtszeitraum, wann diese Generation geboren wurde. Die nennt man oft stille oder skeptische Generation. Das sind diejenigen, die vor oder während des Zweiten Weltkrieges geboren und aufgewachsen sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele traumatische Erlebnisse da auf die Kinder und Jugendliche eingewirkt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das war zu der Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, welche Auswirkungen das hat. Wir können es jetzt sehen, auch bei den Flüchtlingen zum Beispiel in den Ländern, dass es gravierende, auch psychische Auswirkungen hat, die oftmals auch nie aufgearbeitet wurden zu der Zeit. Und einfach, weil auch keine Zeit war, das aufzuarbeiten. Harte Arbeit war wichtig, um die Gesellschaft wieder aufzubauen. Treue, Loyalität waren wichtig, weil einfach die Gesellschaft musste sich selbst wieder finden. Und Sicherheit war sehr, sehr wichtig. Regeln und Gesetze einhalten war wichtig, weil es das gebraucht hat, um die Gesellschaft wieder aufzubauen. Dann ist die nächste Generation gekommen. Also das ist nur ganz kurz einen Umriss. Geboren zwischen 1946 und 1964. Und natürlich gibt es da fließende Übergänge. Also es ist nicht alles so starr einbetoniert. Diese Generation nennt man auch die 68er oder die Babyboomer-Generation. Ist die Generation, die keinen Krieg mehr miterlebt hat. Die wuchsen im Wiederaufbau auf, mussten oftmals sehr viel arbeiten, auch mit ihren Eltern. Aber sie rebellierten sehr stark gegen ihre Elterngeneration. Wir wissen, dass eben dieser Stereotyp eines Hippies uns Revolutionen gegen die Machthaber waren eigentlich gang und gäbe. Wir haben auch diese Werte von freier Liebe und einfach total ein Bruch in der Gesellschaft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich auch eine sehr harte Trennlinie war von diesen Generationen, wie sie aufgewachsen sind und wie sie auch das Leben verstanden haben. Wir haben auch zum Beispiel die Erfindung der Pille und die Geburtenrate, die dann sehr stark zurückgegangen ist von 3 Kindern pro Frau auf 1,5 Kinder pro Frau in 20 Jahren. Also auch diese ganze Gesellschaftsentwicklung, ein sehr, sehr starker Bruch mit den Werten der Elterngeneration. Die nächste Generation wird oft bezeichnet als Generation Golf, also nach dem Auto. Sehr lustig irgendwie, dass da eine ganze Generation nach einem Auto benannt wurde. Oder in Amerika nennt man es die Generation X oder auch die Babybusters, weil eben die Geburtenrate so stark zurückgegangen ist. Sehr viele uneheliche Kinder sind in dieser Generation aufgewachsen, eben aus der Vorgeneration. Oder Kinder mit nur einem Elternteil. Das hat es auch vorher in der Geschichte noch nie gegeben, dass es so viele uneheliche oder Kinder mit nur einem Elternteil gegeben hat. Sind sehr skeptisch gegenüber ihrer Elterngeneration. Auch eine eher pessimistische Einstellung zur Zukunft bezeichnet diese Generation. Also die Zukunft wird eher schlechter als besser. Die erste Konsumgesellschaft. Sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten. Die Markenkleidung zum Beispiel boomt in dieser Zeit. Also war sehr wichtig, welches Logo man da auf dem Gewand stehen hat. Arbeit und Status sind sehr wichtig. Spiritualität wird eher negativ gesehen. Es war auch dieser Boom von militanten Atheismus, also die wirklich, wo Leute gesagt haben, Religion ist etwas Schlechtes und Religion und Gott gehören auf der Welt ausgerottet. Das hier hängt eben auch sehr viel zusammen mit der Mentalität, dass nur was wissenschaftlich bewiesen werden kann, wahr ist. In dieser Generation ist auch die Mauer gefallen bei uns. Auch ein sehr prägendes Erlebnis. Und dann noch die, in Amerika nennt man das Generation Y bei uns, also auch die Jahrtausender. Auch eine Generation, die sehr unterschiedlich ist zu allen anderen. Diese Generation lebt in einer globalisierten Welt. Die Welt wird immer kleiner eigentlich. Man kann jetzt mit dem Flugzeug um 500 Euro nach Amerika fliegen manchmal. Und diese Generation wächst im Zeitalter des islamischen Terrorismus auf. Digitale Revolution passiert. Generation, diese arbeitet lieber in Teams als in hierarchischen Strukturen. Also ist auch wieder diese große Veränderung in der Gesellschaft. Und wie gesagt, das ist nur ein Modell, das das Ganze ein bisschen beschreiben soll, die Gesellschaftsentwicklung. Aber wie wir sehen, ändert sich alles sehr, sehr rasant. In den letzten 100 Jahren war die Gesellschaftsentwicklung so rasant wie noch nie zuvor. Und die Versuchung in unserer Zeit ist groß, dass wir abwertend gegenüber den anderen Generationen reagieren. Die Jungen tendieren vielleicht dazu, die Älteren als Bremser oder als festgefahren abzustempeln, als irgendwie ein bisschen starr und während die ältere Generation vielleicht dazu tendiert, die jüngere Generation als respektlos oder unbeständig oder sogar faul abzuschreiben, habe ich alles schon gehört. Und ich selbst, ich sehe mich da irgendwie ein bisschen dazwischen. Also ich bin nicht mehr jugendlich, aber ich bin auch noch nicht älter, sagen wir so. Und ich sehe, wie da zwei Welten aufeinander prallen. Und das merken wir auch immer wieder bei uns in der Gemeinde. Aber sich gegenseitig abzugrenzen, kann hier fatal wirken. Ich habe auch schon Gemeinden gesehen, die sich wegen so Generationenkonflikten auch getrennt haben. Und das ist meiner Meinung nach die schlechteste Lösung, sich trennen wegen Konflikten zwischen den Generationen. Und wenn wir das schaffen, diese Generation zusammenzuhalten und wirklich aufeinander zuzugehen, dann kann das ein riesen Segen sein für eine Gemeinde. Ich denke, dass wir so viel voneinander lernen können, aber dazu braucht es eben den Schlüssel einer guten Kommunikation. Wie so viele in unserem Gemeindeleben, wenn wir nicht miteinander reden, dann werden wir einander nicht verstehen und auch nicht kennenlernen und es wird letztendlich zum Bruch kommen. Und da müssen wir aufeinander zugehen. So wie in der Textlesung, es hatte geheißen, niemand darf einen Jüngeren geringschätzen. Aber die Jungen müssen auch ihre Ernsthaftigkeit im Glauben nach außen hin auch tragen und auch immer wieder mal beweisen und zeigen. Lasst uns einander nicht oberflächlich bewerten. Nicht, oh, ich sehe was, was mir nicht gefällt und dann stempel ich den anderen ab als, ja, der macht das eben, weil er vielleicht noch nicht fest im Glauben ist oder weil er nicht intelligent genug ist. Habe ich auch alles schon gehört. Lasst uns aufeinander zugehen und uns die Frage stellen, warum? Nächste Folie. Die Frage, warum? Warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum verhält sich der andere so, wie sich der andere verhält? Und lasst uns nicht da stecken bleiben, dass wir auf eigene Schlussfolgerungen kommen, sondern lasst uns auf den anderen zugehen und fragen, warum ist es in deinem Leben so? Wie hast du das erlebt, als du noch jünger warst? Warum ist dir das so wichtig? Und lasst uns aufeinander zugehen und Antworten voneinander erwarten. Dass wir nicht denken, ah, wir wissen eh, warum der andere so ist oder warum die andere Generation so ist, sondern lasst uns aufeinander zugehen mit einem offenen Herzen und auch wirklich Antworten zu erwarten. Aber nicht selbst die Antworten zu geben, weil wir können nicht die Antworten von anderen Leuten geben. Geben wir einander die Chance, unser Verhalten zu erklären. Und dann werden uns die Mitmenschen wahrscheinlich auch überraschen können. Ich habe oft schon erlebt, wo ich mir gedacht habe, ich habe mir über eine andere Person ein gewisses Bild gemacht, dann habe ich mit der anderen Person geredet und dann habe ich einsehen müssen, dass mein Bild von der anderen Person komplett falsch war. Ich habe einfach die Aktionen falsch gedeutet oder die Verhaltensweisen von einer anderen Person. Und das kann zwischen den Generationen durchaus leicht passieren, weil wir alle auch Vorurteile haben. Und diese Vorurteile müssen wir einfach auch lernen abzubauen. Speziell, wenn wir generationenübergreifende Kommunikation und Konflikte haben. Lasst uns noch zum Abschluss diesen Vers aus dem Philipperbrief durchgehen, den wir eh vorne auch auf dem Gottesdienstblatt haben. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Und dieser Wert, achtet die anderen höher als euch selbst, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Das passiert nicht von automatisch. Aber es ist es total wert, das sich immer wieder selbst zu sagen und auf den anderen zuzugehen. Und zu sagen, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte wissen, wie es in deinem Leben aussieht und auch woher die Werte kommen, die du hast und woher auch dein Glaube kommt, deine Glaubensüberzeugungen. Und dann kann es sein, dass wir einander ziemlich überraschen. Aber ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass wir das können, dass wir aufeinander zugehen können und voneinander lernen können. Ich denke, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass Gott einen guten Weg mit uns gehen kann. Und einen Weg, wo wir einander verstehen und wo unsere Kommunikation zueinander auch passt und wo das ein Riesensegen wird. Für uns, aber auch für die Leute, die uns kennen und die um uns leben. Und das wünsche ich mir für uns.